Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Der 5. September 1903 ist ein warmer Spätsommertag in der Oberpfalz. In einem kleinen Ort im Landkreis Regensburg lebt zu dieser Zeit der 5-jährige Junge Josef Nagel bei seinen Großeltern. Für seine Oma Katharina ist der kleine Bub ein Sonnenschein. Auch wenn es für die ältere Frau nicht immer leicht ist, mit dem aufgeweckten, blonden Jungen mit den strahlend blauen Augen Schritt zu halten, erfreut sie sich jeden Tag daran, ihn aufwachsen zu sehen.
Das Ehepaar Nagel lebt schon sein ganzes Leben lang in diesem kleinen Ort. Hier sind sie zu Hause. Viel mehr als diese ländliche Idylle am Fluss kennen sie nicht. Das Leben in dem kleinen Dorf ist einfach. Die meisten hier leben entweder von der Landwirtschaft oder sie gehen einem Handwerk nach, versorgen sich aber trotzdem selbst, indem sie einige Tiere, einen Gemüsegarten und ein kleines Feld unterhalten. Fließendes Wasser oder Strom gibt es keinen. Die Versorgung der Familie nimmt den ganzen Tag in Anspruch. Ein Samstag ist ein Arbeitstag. So ist es auch heute.
Schon um 8 Uhr morgens verlässt Großmutter Nagel mit dem kleinen Josef das Haus. Sie will auf einer Feldraine, also einem grasbewachsenen Grenzstreifen zwischen zwei Äckern, Gras für das Vieh sammeln. Josef ist begeistert davon, dass er raus darf, weniger davon, dass er seiner Oma helfen soll. So geht er die ersten Meter noch brav an der Hand seiner Großmutter. Doch als die beiden auf den kleinen Trampelpfad am Haus und am Garten der Nachbarn vorbei entlang gehen, gibt es für den kleinen Josef kein Halten mehr. Er hat die Nachbarin, eine Bauersfrau, entdeckt. Schon oft hat Josef einen kleinen Leckerbissen von der Bäuerin bekommen. Und so ist es auch heute. Sie stellt ihren schweren Korb auf dem Weg ab, greift hinein und reicht dem Jungen zwei Hände voll Zwetschgen. Katharina bedankt sich und geht mit Josef weiter den kurzen Weg bis zur Feldraine. In den nächsten beiden Stunden nascht Josef eine Frucht nach der anderen.
Gegen 10 Uhr kehren die beiden zum Haus zurück. Die Großmutter bittet den Buben, Wasser vom Brunnen des Nachbarn Schmidt zu holen. Der Kleine schnappt sich den Wasserkrug, ein blauer Emailkrug, der auf dem Fensterbrett steht. Er ruft seiner Oma zu, dass er das Wasser lieber vom Mühlbrunnen holen will. Katharina will ihn noch zurechtweisen, da ist der Junge schon raus aus der Tür. Es wird das letzte Mal sein, dass die Oma ihren Enkel lebend sehen wird.
Das ist der Scharfrichter von Amberg, ein Crime Daheim Special. Hier erzählen wir die Geschichte von Franz Xaver Reichert, die Geschichte eines Scharfrichters, der als königlicher Beamter um 1900 viele Menschen hingerichtet hat. Im Namen des Volkes. Oder besser gesagt, im Namen des Reiches, wie es zu Reicherts Lebzeiten noch hieß. In der letzten Folge haben wir über den Beruf des Henkers, seine Lebensrealität und Aufgaben, die Hinrichtungsstätten und die Fronfeste in Amberg gesprochen. In Folge 3 geht es um einen Kriminalfall, der sogar den bürokratischen und professionellen Scharfrichter tief berührt hat. Gleich zu Beginn eine Inhaltswarnung. Es wird in dieser Folge um den sexuellen Missbrauch und den Mord an einem Kind gehen. Außerdem wird auch das Thema Kannibalismus eine Rolle spielen. Wer das nicht hören kann, überspringt diese Folge oder hört sie zumindest nicht allein. Alle Namen in diesem Fall sind geändert. Das ist Folge 3 von Der Scharfrichter von Amberg, wie der Teufel Einzug in ein Dorf hielt. Heute ist es so, dass nur mein Kollege Uli Pieler und ich im Studio sind und wir gemeinsam diesen Fall rekonstruieren und über unsere Recherchen sprechen werden. Uli, gleich zu Beginn die Frage an dich. Wieso haben wir uns entschieden, diesen Fall zu erzählen?
Ja, wir haben uns den Fall ausgesucht, weil der auch im Tagebuch von Franz Xaver Reichert vorkommt. Und es ist ein besonderer Fall. Erstens mal wegen seiner Grausamkeit, wegen der Art, wie der Scharfrichter ihn festgehalten hat und darauf reagiert hat. Und weil es auch ein Foto gibt von dem Täter, das wir auch im Original gesehen haben. Und deswegen ist der Fall für uns besonders greifbar.
Ja, und es ist auch so, dass die Gerichtsakte zu dem Fall noch existiert und das ist für historische Fälle nicht immer selbstverständlich, vor allem nicht in diesem Umfang.
Ja, wir wollten uns den Fall einfach genauer anschauen. Und dann sind wir ins Staatsarchiv gegangen in Amberg und dort ist tatsächlich ein dicker Akt da über diesen Fall. Und wir haben halt da drin viele Dokumente gefunden, also Zeugenaussagen, Urteile, Ablauf der Hinrichtung, Tatortskizzen und sogar ein Foto.
Ja, und das alles hat es einfach wahnsinnig greifbar für uns gemacht und auch Details geliefert, die für so eine Recherche einfach unerlässlich sind. Jetzt wollen wir eintauchen in den Fall und damit in eine gänzlich andere Zeit. Und wir lassen unsere HörerInnen teilhaben an dem, was diesem Kind, um das es heute gehen soll, zugestoßen ist.
Genau, vielleicht magst du das ein bisschen ausführlicher erzählen. Was war das damals für eine Zeit, was war das für ein Tag, an dem dieser grausame Mord passiert ist?
Ja, alles beginnt am 5. September 1903. Da verlässt Katharina Nagel morgens um 8 Uhr das Dorf, um auf einer Feldreine Gras zu sammeln. Begleitet wird sie dabei von ihrem Enkel, das ist der kleine Josef. Der Junge wächst bei seinen Großeltern auf, die als Steinhauer arbeiten. Die Familie lebt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Mühle des Dorfes.
Der Josef, wie alt ist der?
Josef wird 1898 geboren, ist also zu dem Zeitpunkt, über den wir hier sprechen, 5 Jahre alt. Aber er ist offenbar schon so behende, dass er auch manch kleine Arbeit ausführen muss. Er holt zum Beispiel regelmäßig Wasser vom Brunnen oder er muss auch mal die Ziegen auf der Weide hüten. Während nun die Oma des Josef an diesem 5. September die Arbeit verrichtet, verspeist der kleine Junge ein paar Zwetschgen. Die bekommt er von einer Bauersfrau geschenkt. Warum dieses Detail interessant ist, wird sich später noch zeigen. Gegen 10 Uhr kommen die beiden dann wieder zum Wohnhaus zurück und dort beschwert sich der kleine Josef, weil er Hunger hat. Seine Oma verspricht ihm dann eine große Scheibe Brot, aber davor soll er noch zum Brunnen laufen und Wasser holen. In der Nähe des Wohnhauses der Familie Nagel gibt es aber nicht nur einen, sondern mehrere Brunnen. Katharina will, dass der Junge zum Brunnen der Nachbarn Schmidt läuft. Dem widersetzt sich der Kleine aber und läuft zum Mühlbrunnen. Und jetzt kommt ein weiteres Detail, das später wichtig wird. Er nimmt einen blauen Emaillekrug mit sich. Den Krug benutzt die Familie oft, um Trinkwasser zu holen. Das Gefäß fasst etwa 1,5 Liter. Es ist ein Blechkrug, der mit blau gefärbtem Email beschichtet ist. Und der Krug hat eine Besonderheit. Vor einiger Zeit ist nämlich Josefs Großvater mit dem Krug in der Hand von einem Gerüst gestürzt. Dabei hat sich der Boden des Kruges so verbogen, dass er seitdem wackelt. Jetzt kommen wir zurück zum Vormittag des 5. September 1903. Die Großmutter Nagel ist also mittlerweile im Haus zugange, bis ihr irgendwann auffällt, dass der kleine Josef ungewöhnlich lange braucht, um das Wasser vom Brunnen zu holen. Sie ruft dann nach dem Kind, aber der Junge kommt nicht. Die alte Frau macht sich dann im Dorf auf die Suche. Sie fragt beispielsweise die Fischer am Fluss. Aber die versichern ihr, dass sie es bestimmt mitbekommen hätten, wenn der Junge in die Nähe des Flusses gekommen oder sogar hineingefallen wäre. Auch Nachbarn oder andere Bewohner des Dorfes haben den kleinen Josef nicht gesehen. Der Bub bleibt dann bis zum Nachmittag verschwunden und schon da äußert die Großmutter den Verdacht, dass wohl der Nachbar, Johann Scheurer, den Jungen umgebracht haben muss. Für diesen Verdacht gibt es erstmal keinerlei faktische Grundlage, aber der da im Fokus steht, ist im Dorf quasi ein Fremder. Und damit ist er gewissermaßen der Einzige, dem die Großmutter innerhalb dieser verschworenen und eingesessenen Dorfgemeinschaft zutraut, dass er etwas mit dem Verschwinden des Jungen zu tun haben könnte. Bekannt ist auch, dass sich der verschwundene Bub wohl vor dieser Familie Scheurer fürchtet. Ab und an laufen ihm nämlich die Ziegen, die er hüten soll, in deren Garten. Und die Mutter des Johann Scheurer schimpft dann immer mit dem Kleinen und droht ihm Schläge an. Ansonsten gibt es keinerlei nachbarschaftlichen Kontakt zwischen der Familie Nagel und der Familie Scheurer. Man lebt einfach nebeneinander her. Am Abend des 5. September geht Katharina dann in das Haus des Johann Scheurer und fragt ihn, ob er den Jungen gesehen hat. Der zeigt dann nur in Richtung des Weihers und sagt, vormittags um 9 Uhr habe ich ihn da draußen gesehen. Und die Oma erwidert auf diese Aussage hin, sie können ihn um 9 Uhr nicht gesehen haben, wir sind erst um 10 Uhr vom Grasen heimgekommen. Sie verlässt dann das Haus der Scheurer wieder, aber der Junge bleibt weiterhin verschwunden.
Also wir haben jetzt den Tag des Verschwindens, Vormittag, so gegen 10 Uhr, wurde der Bub von der Oma zum letzten Mal gesehen. Und mittlerweile sucht schon das ganze Dorf nach dem Buben. Es gibt einen Mann, der ist etwas suspekt und verdächtig. Wie ging es denn danach weiter am nächsten Tag?
Am Morgen des 6. September, das ist dann schon der Sonntag, geht Johann Scheurer in das Nachbardorf zum Gottesdienst. Er kommt dann zurück nach Hause und zwar in der Begleitung seines Vaters, der mit seinem Sohn den Sonntag verbringen will. Und als die Männer ins Dorf zurückkommen, sehen sie, wie die Bewohner des Dorfes sich anschicken, das Wasser aus dem Dorfweiher abzulassen, um eben nach diesem vermissten Kind zu suchen. Scheurer sieht der Arbeit dann zu, mehrere fragen ihn, ob er nicht den Knaben auf dem Weg zum Mühlbrunnen gesehen habe, denn er wohnt ja in unmittelbarer Nachbarschaft zu diesem Brunnen. Aber er antwortet darauf unbestimmt und sich widersprechend. Der Ortsbürgermeister glaubt zu beobachten, dass Scheurer beim Weiher düster vor sich hinschaut. Ob das so stimmt, wage ich zu bezweifeln, denn es ist belegt durch Zeugenaussagen, dass Scheurer wohl beim Mittagessen sehr gesprächig und heiter wirkte. Er hatte wohl auch den weiteren Tag über ganz gute Laune und vor allem dann, als er am Abend mit seinem Vater in das Dorfwirtshaus geht.
Genau, da war ja dann nicht nur der Vater, der Scheurer hatte ja auch eine Ehefrau. Wie ist denn die Rolle von ihr? Was hat sie dazu gesagt?
An diesem Sonntagabend kommt die Ehefrau des Johann Scheurer mit zwei Töchtern eines Bauern, der auch in diesem Dorf lebt, ins Gespräch. Thema ist natürlich der vermisste Junge, wie im ganzen Dorf. Sie sagt diesen beiden Mädchen dann, dass sie während des gesamten Samstags nicht zu Hause, sondern in der Stadt unterwegs gewesen sei. Ihr Mann habe ihr erzählt, dass er vor seinem Stadel gearbeitet und dabei beobachtet habe, wie der Junge im Garten des Nachbarn auf einen Zwetschgenbaum geklettert und dann mit den Taschen voller Obst wieder heruntergeklettert sei. Die Mädchen erzählen der Ehefrau dann, dass die alte Nagel gesagt habe, sie und wen auch immer sie damit gemeint hat, hätten den Buben verräumt und eingesperrt. Und die Ehefrau des Scheurer scheint diese Bemerkung aber unmittelbar auf sich und ihren Ehemann bezogen zu haben, denn sie antwortet, ich bin froh, ich bin nicht daheim gewesen, ich habe den Buben gar nicht gesehen. Am Ende ginge die Geschichte gar auf meinen Mann. Ja, diese Wendung im Gespräch scheint die Ehefrau wohl beunruhigt zu haben. Es ist nämlich so, dass sie am späteren Abend an der Tür der Großmutter Nagel auftaucht. Das hatte sie zuvor noch nie getan. Es ist also das erste Mal, dass sie das Anwesen der Familie Nagel betritt. Sie gibt vor, dass sie der Oma im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Enkel unbedingt etwas mitteilen wolle, was sich aber dann als absolut unwesentlich herausstellt. Und sie bittet die Großmutter, in ihrem Haus bleiben zu dürfen, bis ihr Mann wieder aus dem Wirtshaus nach Hause kommt. Denn, und das ist jetzt interessant, sie fürchtet sich alleine zu Hause. Zur Großmutter kommen dann auch noch die zwei Töchter des Bauern, die die Ehefrau Scheurer schon am Morgen getroffen hatte. Sie bittet die beiden Mädchen dann, mit ihr gemeinsam zu ihrem Haus zu gehen, weil sie beim Verlassen wohl vergessen hatte, die Lampen zu löschen. Sie sagt dann wieder, sie fürchtet sich in der Wohnung, es sei ihr darin so unheimlich. Und die Mädchen begleiten die Frau auf deren ausdrückliches Verlangen hin dann auch bis ins Wohnzimmer. Nachdem die Ehefrau des Scheurer dann diese Lampen gelöscht hat, kehren die drei Frauen wieder zur Großmutter des vermissten Buben zurück. Und da wartet die Frau dann, bis ihr Ehemann sie nach dem Wirtshausbesuch abholt und mit ihr gemeinsam nach Hause geht. Und dieses komische Verhalten macht die Eheleute Scheurer aus Sicht der Großmutter gleich nochmal viel verdächtiger.
Ja, jetzt gibt's ja diesen Verdacht, der sich schon gegen den Scheurer richtet. Man hat noch nichts Konkretes. Die Suche geht weiter. Wie ist es dann am nächsten Tag, das war ja dann schon der Montag, weitergegangen?
Ja, es ist so, dass auch in den nächsten Tagen die Suche nach dem Buben erfolglos bleibt. Es wird aber etwas bekannt, was die Dorfgemeinschaft weiter in Aufruhr versetzt. Und zwar erfahren die Dörfler jetzt, dass Johann Scheurer vor kurzem erst aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und diese Tatsache rückt ihn jetzt weiter in den Fokus der Verdächtigungen und Spekulationen. Und vermutlich auch nur auf dieser Grundlage wird Johann Scheurer am 11. September, also knapp eine Woche nach dem Verschwinden des Kindes, verhaftet. Er selbst bezeichnet sich zu diesem Zeitpunkt noch als unschuldig und nennt die Festnahme eine Blamage.
Vielleicht kannst du was dazu sagen, wie die überhaupt in das Dorf kamen und was er vorher denn so alles gemacht hat.
Es ist so, dass die Eltern des Johann Scheurer, ein Tagelöhner-Ehepaar, im Frühjahr 1903 die Mühle in dem kleinen Örtchen kaufen. Sie ziehen damit aus der Stadt aufs Land und ja, das Objekt war wohl relativ günstig zu haben und sie nutzen da eine günstige Gelegenheit. Im Juni 1903 ziehen dann der Sohn Johann Scheurer und seine Ehefrau ebenfalls in der Mühle ein. Aber wie das manchmal so zwischen den Generationen ist, der Hausfrieden hält wohl nicht besonders lange und schon im August ziehen die Eltern des Johann Scheurer dann wieder aus und gehen zurück in die Stadt. Währenddessen meldet der Sohn bei der örtlichen Polizeibehörde an, dass er beabsichtigt, ein Gewerbe auszuüben. Er ist nämlich von Beruf Spengler.
Genau, und da haben wir auch noch ein bisschen mehr rausgefunden, wie er zu diesem Beruf kam, was er vorher eigentlich gemacht hat, was er überhaupt für ein Mensch war. Was war der Johann Scheurer für einer?
Ja, tatsächlich konnten wir einiges zur Vita des Täters herausfinden. Johann Scheurer wird am 27. September 1868 im Landkreis Regensburg geboren. In den Quellen ist von einer guten geistigen Begabung die Rede. Er schließt die Volksschule nämlich mit Erfolg ab und lernt im Anschluss eben dieses besagte Spenglerhandwerk. Er arbeitet dann als Gehilfe an mehreren Orten und da seine Eltern in Anführungszeichen nur Tagelöhner sind, ist das irgendwie schon mal ein Schritt nach vorne und ein Schritt nach oben auf der Karriereleiter.
Das hätte man sich denken können, es bleibt so. Er hätte jetzt sein Leben in geregelten Bahnen leben können, aber er hat es ja offenbar nicht ganz geschafft. Was kam dann?
Eines Tages versucht er nämlich auf offener Straße mit Gewalt an einer ehrbaren Frau unzüchtige Handlungen vorzunehmen. Ein kurzer Exkurs vielleicht, also unzüchtige Handlungen ist ein veralteter juristischer Begriff, der in den 70er Jahren durch den Terminus sexuelle Handlungen ersetzt wurde. Was jetzt im Fall von Scheurer genau vorgefallen ist, wissen wir nicht. Es könnte sich um versuchte sexuelle Nötigung, versuchte sexuelle Belästigung oder auch versuchte Vergewaltigung handeln. Fakt ist aber, er wird wegen dieser Tat zu einer Gefängnisstrafe von 7 Monaten verurteilt und die sitzt er ab und tritt danach seinen Wehrdienst an. Den absolviert er auch wohl ohne weitere Vorkommnisse oder Straftaten. Im Jahr 1839 heiratet er dann seine Ehefrau, mit der er später auch in das kleine Örtchen und in die Mühle zieht. Und dass diese Ehe tatsächlich bestanden hat, konnten wir auch durch unsere Recherchen nachweisen. Wir haben nämlich einen entsprechenden Eintrag dazu in einem alten Kirchenbuch gefunden. Zu dieser Zeit geht Scheurer auch einem Beruf nach, allerdings nicht mehr dem Spenglerhandwerk. Er arbeitet jetzt bei der Legung staatlicher Telegrafenleitungen mit. In den Quellen heißt es, dass er davon auch problemlos den Unterhalt der Familie hätte bestreiten können. Kinder hat das Ehepaar zu diesem Zeitpunkt keine. Die Ehefrau von Johann Scheurer bringt zwar 2 Kinder zur Welt, aber die sterben wohl relativ kurz nach der Geburt. Warum wir erwähnen, dass er von seinem Gehalt eigentlich ein ganz gutes Auskommen hätte haben können? Er beginnt in der Zeit nämlich zu stehlen und zwar zu verschiedenen Gelegenheiten zwischen Frühjahr 1895 und Herbst 1896. Es heißt im späteren Urteil, dass er seine Taten mit großer Frechheit und geschickter Verdeckung ausgeführt hat. Und gewissermaßen wird er in dieser Zeit auch zum Gewohnheitstäter. Es ist wohl auch nur einem Zufall zu verdanken, dass er entlarvt wird. Verdächtigt hat ihn wohl auch deswegen niemand, weil er eben für einen verhältnismäßig geringen Tagelohn arbeitet, obwohl er bei mancher seiner Diebestouren wohl mehrere 100 Mark erbeutet. Aber die schmeißt er eben nicht zum Fenster raus oder prahlt damit, sondern er hält diese ganzen kriminellen Machenschaften relativ unterm Deckmäntelchen und kann so lange Zeit unentdeckt bleiben. Ja, Scheurer wird dann am 27. Januar 1897 wegen 8 Verbrechen des schweren und wegen 4 Vergehen des Diebstahls zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt. Das Gericht erkannte auch auf die Zulässigkeit von Polizeiaufsicht. Scheurer tritt dann die Haftstrafe direkt nach der Verhandlung an und wird am 27. Januar 1903 aus dem Gefängnis entlassen. Er sitzt die Haftstrafe also auf den Tag genau ab und muss sich danach in regelmäßigen Abständen bei der Polizei melden. Zu seiner Zeit im Gefängnis heißt es, er hat sich in der Strafanstalt tadel- und straffrei geführt, er sei fleißig und arbeitswillig gewesen und es schien wohl auch Hoffnung auf Besserung zu geben, denn in den letzten 2 Jahren seiner Strafe hat er sich in der schwierigen Stellung eines Krankenwärters als zuverlässig und gewissenhaft erwiesen. Der Hausgeistliche des Gefängnisses bestätigt ihm bei seiner Entlassung, dass Scheurer als Gefangener religiösen Sinn und ein gesittetes Wesen an den Tag gelegt hätte. Weniger euphorisch sprechen hingegen seine Mitgefangenen über ihn. Er steht nämlich, und das ist aber erst nach seiner Entlassung bekannt geworden, im Verdacht, päderastischer Neigungen zu sein. Dieser Begriff ist schwierig und ist zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Geschichte verschieden verwendet worden und ist unterschiedlich zu deuten, aber in diesem ganz konkreten Fall ist damit gemeint, dass er pädophil sein soll. Scheurer bemüht sich dann in mehreren bayerischen Städten ein Auskommen zu finden, das misslingt ihm aber offenbar und deswegen entschließt er sich wohl, seinen Eltern in diesen kleinen abgelegenen Ort zu folgen. Seine Frau scheint während dieser 6 Jahre andauernden Haftzeit bei ihm geblieben zu sein. Ihr eigener Lebenswandel soll während dieser Zeit wohl nicht ganz frei von Tadeln gewesen sein. Das ist aber sicher auch im Kontext der Zeit zu sehen. Wir haben nämlich keinerlei Hinweise darauf, dass die Frau sich strafrechtlich etwas zu Schulden hat kommen lassen. Aber eine Frau, deren Mann so lange Zeit in Haft sitzt und die dann im Umkehrschluss natürlich auch in dieser Zeit alleine lebt, werden einfach verschiedenste Dinge nachgesagt werden. Das wird wohl eher der Fantasie ihrer Umgebung entsprungen sein. Johann Scheurer lebt dann im Landkreis Regensburg, wohl sehr zurückgezogen, wohl auch unter dem Gefühl der auf ihm lastenden Polizeiaufsicht. Und die Dorfgemeinschaft zeigt wohl eher kein Interesse an den neuen Mitbürgern. Auch Scheurers Handwerk scheint nicht sonderlich gefragt zu sein. Er verdient halt an der Dorfgemeinschaft mal den ein oder anderen Pfennig, wenn er als Blechgeschirr wieder instand setzt. Und um dieses Geschirr dann abzuholen, schicken die Auftraggeber auch ab und an ihre Kinder zum Spengler. Und Scheurer soll im Laufe dieses Sommers 1903 mindestens 3-mal versucht haben, sexuelle Handlungen an eben diesen Kindern vorgenommen zu haben. Auch ein markanter Aspekt, als sich eines dieser Kinder gegen ihn wehrt und sagt, dass das Sünde sei, was er da vorhabe, soll er gesagt haben, sei nicht so dumm, es gibt keinen Teufel und keinen Gott. Es scheint also mit seinem religiösen Sinn, die ihm dieser Geistliche in der Haftanstalt noch bescheinigen wollte, nicht besonders weit her gewesen zu sein. Zumindest wenn man dieser Aussage des Kindes Glauben schenkt.
Wir gehen jetzt nochmal zurück in diese erste Septemberwoche 1903, wo der Bub verschwunden ist. Vieles, was du jetzt erzählt hast, wussten die Leute ja damals nicht. Es ist ja erst dann hinterher herausgekommen durch Zeugenbefragungen, durch Nachforschen der Polizei. Momentan ist es so, er ist verdächtig, der Ortsbürgermeister wusste von den Vorstrafen und er ist auch schon festgenommen worden. Und vor diesem Hintergrund sagen eben jetzt die Ermittler, sagt die Polizei, jetzt müssen Fakten her und es kommt eben dann zu einer Hausdurchsuchung.
Genau, also nach der Festnahme des Johann Scheurer wird dann eben die Mühle durchsucht und jetzt findet man verschiedene Dinge da drin. Auf dem Fensterbrett der Werkstatt steht ein mit frischer, roter Farbe gefülltes Blechgefäß, das der untere Teil eines früher ganzen, blauen, emaillierten Blechkrugs gewesen zu sein scheint. Das Gefäß steht nicht richtig auf dem Boden, es wackelt. Was man außerdem noch findet, sind Splitter von blauem Email im Sand, der die obere Schicht des Bodens in der Werkstatt bedeckt. Und auch in der Aufschuttmasse der Werkstatt liegen mehrere größere Steine und mehrere flache Holzstückchen. Das an sich ist jetzt nichts Besonderes, weil für diese Aufschuttmasse besonders in Werkstätten, Ställen, in Funktionsräumen, sage ich einfach mal, da hat man einfach Materialien verwendet, die vielleicht beim Bau übrig waren. Es ist nicht verwunderlich, dass das jetzt nicht rein Stein oder rein Holz ist, dieser Boden, aber auf diesen Holzstückchen und Steinen befinden sich zum Teil größere braunrote Flecken. Diese Schuttmasse wird dann auch durchsucht und darin befindet sich dann außerdem noch der vollständig zerdrückte und zerknitterte Teil eines blau emaillierten Blechgefäßes. Und außerdem finden die Polizisten einen aus Blech gefertigten blauen Henkel, der eben auch zu einem Blechgefäß zu gehören scheint. Diese Funde machen den Scheurer jetzt natürlich verdächtig, denn wir erinnern uns, der Junge war mit einem blauen Emailkrug zum Wasserholen gegangen und nun findet eben die Polizei im Haus des Scheurer Teile eines eben solchen Krugs plus Es gibt diese braunroten Flecken auf Steinen und Holzstückchen und die Polizei vermutet natürlich, dass das jetzt eben Blut sein könnte.
Mittlerweile ist eine Woche vergangen seit dem Verschwinden des Buben und die Suche nach dem Buben geht immer noch weiter.
Ja, das ändert sich dann einen Tag nach der Hausdurchsuchung. Da gibt es nämlich dann traurige Gewissheit über den Verbleib des Jungen. Am Morgen des 12. September werden wohl nochmal Waldbestände und Höhenzüge rund um das Dorf durchsucht und im Dickicht einer Fichtenschonung wird dann die nackte Leiche des kleinen Jungen gefunden. Was die Polizei außerdem rund um den Leichenfundort findet, nämlich an Zweigen einiger Bäume und auf dem Boden, sind schwarze, rote und weiße Fransen. Der Polizist, der diese Beobachtung macht, nimmt dann diese Fransen und geht damit zurück zu der Mühle der Scheurers. Und in der Ecke einer Kammer findet der Beamte dann ein zusammengerolltes, großes Teppichstück, das auch aus schwarzen, weißen und roten Schnüren gewebt ist. Und was jetzt markant an diesem Fund ist, die Ränder des Teppichstücks sind nicht eingesäumt, sondern eben stark ausgefranst. Außerdem sind auf dem Teppich mehrere Stellen braunroter Flecken und es heißt, an einer Seite ist dieser Teppich von braunroter Masse völlig imprägniert. Es scheint also auf den ersten Blick so, als würden diese am Tatort gefundenen Fasern übereinstimmen mit einem Stück Teppich, das eben in der Mühle des Scheurer jetzt gefunden wird und außerdem befinden sich eben auffällige Flecken auf diesem Teppich. Man kommt dann relativ schnell auf den Gedanken, dass diese Fasern, die am Tatort gefunden worden sind, mit den Fasern übereinstimmen, aus denen eben der Teppich gewebt ist. Und was ich eben interessant finde, ist, dass die Hausdurchsuchung erst nach der Verhaftung des Johann Scheurer überhaupt stattfindet. Heute würde das vermutlich andersherum stattfinden. Aber es gibt zum Zeitpunkt der Verhaftung ja noch nicht wirklich eine faktische Grundlage, warum man jetzt ausgerechnet diesen Johann Scheurer verhaften sollte, außer dass er eben ein bereits vorher verurteilter Straftäter ist und dass er eben im Dorf ein Außenseiter ist. Aber Fakten schaffen dann erst der Fund der Leiche und auch die Hausdurchsuchung, die dann stattfindet. Und was auch sehr, sehr interessant ist, ist eben, wie die Polizei in dieser Zeit schon arbeitet und wie genau sie da auch vorgehen.
Wir sind im Jahr 1903 und ich glaube, wir haben so die Phase, wo wir an der Schwelle zur Modernität stehen, wo auch sich die Polizeiarbeit verändert und wo plötzlich, das war ja in den Fällen vorher nicht so sehr der Fall, wo plötzlich die Gerichtsmedizin eine Rolle spielt und auch zu Rate gezogen wird. Und das ist eben hier auch dokumentiert. Also es dürfte einer der ersten großen Oberpfälzer Kriminalfälle sein, wo ganz massiv auf die Gerichtsmedizin zurückgegriffen worden ist.
Ich meine, natürlich im ersten Moment ist das alles Augenmaß, aber allein die Tatsache, dass diese Spuren am Tatort überhaupt gesichert werden, gesehen werden, dass sich da jemand die Mühe macht, auch diesen Weg dann zurückzugehen und bereits dann am Tatort eben nach Vergleichsstücken sucht, das ist schon bemerkenswert. Und wir werden auch im weiteren Verlauf noch sehen, wie detailliert diese Polizeiarbeit vonstatten geht. Zu dieser umfassenden Polizeiarbeit und Aufklärungsarbeit kommt jetzt natürlich auch die Obduktion des Kindes. Die findet am 13. September 1903 statt. Und dabei wird festgestellt, dass diesem Kind massive Gewalt angetan wurde. Für alle, die sich das jetzt nicht anhören wollen, die springen bitte ungefähr eine Minute nach vorne. Es kommt bei dieser Obduktion raus, dass das Kind wohl erwürgt worden ist, während es gleichzeitig verblutet ist. Denn es ist so, dass der Täter wohl mithilfe eines Messers den Körper des Kindes eröffnet hat. Es fehlen einige Organe und auch die Geschlechtsteile des Jungen. Im Obduktionsbericht steht, dass man anhand der Verletzungen sehen kann, dass der Täter planvoll, ruhig und, Zitat, fast kunstfertig vorgegangen ist. Ich sag mal so, hier wusste wohl jemand, was er tut und auch, was er will. Und um jetzt nochmal einen Bezug auf den Anfang zu nehmen, im Magen des Kindes finden sich noch unverdaute Reste von Zwetschgen. Das ist natürlich jetzt deswegen interessant, weil es etwas über den Tatzeitpunkt und damit etwas über den Todeszeitpunkt aussagt. Denn wenn sich noch Überreste der Früchte im Magen des Kindes finden, dann kann dieses Kind nicht lange nach dem Verzehr der Früchte verstorben sein. Josef muss also in den Stunden, nachdem er die Zwetschgen im Beisein seiner Oma gegessen hat, auch gestorben sein. Es hätte ja vielleicht auch sein können, dass dieses Kind erstmal gefangen gehalten wurde über längere Zeit und eben nicht gleich gestorben ist, aber diese Zwetschgen im Magen des Kindes sind eben der Beleg dafür, dass dem nicht so war. Was die Gerichtsmediziner außerdem finden, sind Spuren von Fasern unter den Fingernägeln des Buben.
Jetzt ist es so, das ganze Dorf ist in Aufruhr, die ganze Region spricht drüber. Man hat also diese grausame Tat, den verschwundenen toten Buben und den dringend Verdächtigen, der schon festgenommen ist. Mittlerweile melden sich jetzt auch andere Zeugen, die auch noch was dazu beitragen können oder was Verdächtiges wahrgenommen haben. Da gibt es eine ganz interessante Aussage.
Ja, infolge der Verhaftung des Johann Scheurer und auch des Leichenfundes kommen jetzt immer mehr Aussagen von Menschen aus dem Ort und darüber hinaus, die den Johann Scheurer belasten. So auch die Aussage zweier Kinder aus dem Nachbardorf, einem 14-jährigen Jungen und einem 12-jährigen Mädchen. Es ist nämlich so, etwa 2 Wochen vor der Tat sollen die beiden auf der Straße von einem fremden Mann angesprochen worden sein. Der habe den Jungen gefragt, ob er ihm den Weg in einen Ort in der Nähe zeigen könnte. Der Mann soll dem Kind Geld und eine Mahlzeit am Zielort versprochen haben. Der Junge hat dem Ganzen zunächst zugestimmt und die beiden haben sich auf den Weg gemacht. Das Mädchen allerdings ist dann zu der Mutter des Jungen gelaufen und hat dieser davon erzählt, dass ein Fremder die Führerdienste ihres Sohnes in Anspruch genommen hat und die Mutter ist daraufhin in Sorge geraten, weil der Weg eben durch einen dichten Wald führt und das Ganze nicht mit rechten Dingen zuzugehen scheint und sie schickt dann das Mädchen dem Fremden und ihrem Sohn hinterher und die 12-Jährige soll dann dem Sohn ausrichten, dass er umkehren soll und nach Hause kommen soll, was er dann glücklicherweise auch tut. Und diese beiden Kinder sind sich eben sicher, dass der Mann, von dem sie da angesprochen wurden, der Scheurer war. Der allerdings stellt diese Begegnung komplett in Abrede und leugnet das Ganze, aber am Ende glaubt man tatsächlich den Kindern. Und es ist einfach beeindruckend, wie geistesgegenwärtig dieses Mädchen handelt und es eigentlich ihm zu verdanken ist, dass es vielleicht nicht schon vorher zu einem weiteren Verbrechen gekommen ist, weil sie eben zu der Mutter des Jungen gelaufen ist und so klug auf die Situation reagiert hat.
Mittlerweile sitzt dieser Scheurer in Untersuchungshaft und da kommt dann halt das ganze amtliche Prozedere in Gang und dazu gehört auch, dass der von einem Amtsarzt untersucht wird über seinen Zustand, was ihm so fehlt. Vielleicht kannst du zum Ergebnis dieser Untersuchung auch was erzählen.
Ja, es ist so, dass sich jetzt quasi die juristische Bürokratie in Gang setzt. Gegen Scheurer wird nämlich aufgrund der Ergebnisse der Hausdurchsuchung und des Obduktionsergebnisses die Voruntersuchung wegen eines Verbrechens des Mordes eröffnet. Er selber leugnet weiterhin, den kleinen Josef Nagel ermordet zu haben und behauptet, er könne nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob er den Knaben am Vormittag des 5. September überhaupt gesehen habe. Scheurer wird dann am 15. September 1903 von einem Gerichtsarzt untersucht und der stellt fest, dass der Spengler im Bereich des Schlüsselbeins und des Halses Kratzer aufweist. Der Arzt hält es dann für möglich, dass diese Kratzer und diese Abschürfungen in der Zeit um den 5. September entstanden sein könnten. Und außerdem stellt er fest, dass zwischen den Fingern des Scheurer minimale Anhaftungen von Blut kleben. Am 21. September 1903 schreibt dann der Scheurer aus dem Gefängnis einen Brief an seine Angehörigen, in dem es unter anderem heißt, so wahr Gott im Himmel und so wahr Gott am Kreuze hängt, ich bin unschuldig.
Und jetzt kommen aber die Gutachten, die es damals schon gab. Gutachten mit eher einfachen Mitteln aus heutiger Sicht, hat zum Beispiel untersucht, was es mit diesem blauen Krug auf sich hat und da gab es quasi einen Sachverständigen.
Da geht's naturgemäß manchmal etwas mit Augenmaß zu und es ist natürlich noch nicht so ausgefeilt, wie das heute stattfinden würde. Die Untersuchungsmethoden sind noch nicht so weit fortgeschritten. Aber im Prinzip bemüht man sich, durch einen Spezialisten gewisse Sachverhalte zu verifizieren. Und das finde ich eine ganz wichtige Entwicklung in der Geschichte der Verbrechensbekämpfung. Und in diesem konkreten Fall ist es jetzt so, dass die drei in der Werkstätte des Scheurer gefundenen Stücke, die zu einem blau emaillierten Blechgefäß zu gehören scheinen, und die Emailsplitter einem Spenglermeister vorgelegt werden. Und dieser soll jetzt dazu ein Gutachten erstellen. Und ich glaube, es ist für niemanden eine Überraschung, wenn ich jetzt sage, laut dem Gutachten sind die drei einzelnen Stücke einmal eins gewesen. Die Splitter sollen laut dem Gutachter beim Zerschlagen des blauen Krugs in die drei Teile entstanden sein. Interessant ist jetzt auch, der Tatverdächtige selber behauptet, dass er das Gefäß mit der Farbe günstig erworben hat und dass die beiden anderen Teile von Stücken stammen, die ihm zur Wiederherstellung übergeben worden seien. Später behauptet er dann noch in einer weiteren Version seiner Aussage, eine Bauersfrau hätte ihm die drei Teile geschenkt. Und die Polizei macht sich sogar die Mühe, und auch das finde ich bemerkenswert, nach dieser Schenkerin zu suchen, und zwar im Umkreis von 2 Fußstunden um dieses Örtchen herum. Aber überraschenderweise finden sie niemanden. Obendrein ist es so, dass auch die Familie Nagel diesen ehemaligen Emailkrug als den ihrigen identifizieren kann und somit eigentlich zweifelsfrei belegt werden kann, dass das eben jener blaue Emailkrug war, den der Junge zum Wasserholen bei sich hatte. Und dass dieses Stück jetzt in der Werkstatt des Spenglers gefunden wird, der eh schon im Verdacht steht, ist natürlich jetzt ein aussagekräftiges Indiz.
Du hast ja gerade von 2 Fußstunden gesprochen. Und wenn man wieder rekapituliert, wir sind in einer Zeit, da gab es noch kein Auto. Die Leute sind viel zu Fuß gegangen oder auch dann mit dem Pferd geritten. Und wenn es weitere Strecken zu überwinden gab, musste mit dem Zug gefahren werden. Und jetzt kommen ja die Universitäten ins Spiel, die sich auch mit dem Fall befassen. Eine in München und eine in Erlangen. Man sieht also auch hier, welchen Aufwand die Ermittler betrieben haben. Es geht um die kriminalistischen Untersuchungen.
Ja, dieses Gutachten des Spenglers ist nicht die einzige Untersuchung, die jetzt angestrengt wird. Es gibt noch weitere Ergebnisse, auf die man jetzt versucht, dann später eine Anklage aufzubauen. Auf dem rechten Schulterblatt der Leiche wird nämlich ein dunkles Haar gefunden. Und dieses Haar schickt man mit einer Vergleichsprobe von den Haaren des Knaben und auch mit einer Vergleichsprobe von den Haaren des Tatverdächtigen an das Medizinalkomitee der Universität München. Die Haare werden da mikrofotografisch untersucht und die Ergebnisse sind die folgenden. Man kommt zu dem Schluss, dass das gefundene Haar, also dieses dunkle Haar vom Schulterblatt, ein menschliches Haar und kein Tierhaar beispielsweise sein muss. Das Haar stammt auch nicht vom ermordeten Knaben selber. Es hätte ja sein können, dass es auch ein eigenes Haar ist, das ihm da ausgefallen ist. Aber nein, es ist nicht eines des Knaben. Und das Gutachten kommt außerdem zu dem Schluss, dass die oberflächliche Betrachtung ergibt, dass es eine auffallende Ähnlichkeit mit einem Haar vom Kopf des Johann Scheurer gibt. Und diese Ähnlichkeit wird noch deutlicher bei genauerer Untersuchung. Nämlich das Breitenmaß beider Haare zeigt eine völlige Übereinstimmung und auch in Bezug auf die Struktur des Markes und der Rinde und des Oberhäutchens und in Bezug auf den Pigmentgehalt besteht da eine derartige Übereinstimmung, dass hieraus zwar nicht mit absoluter Sicherheit, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit behauptet werden kann, dass das Haar vom Schulterblatt eben vom Johann Scheurer stammt.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Und diese ganzen Parameter, die da herangezogen werden, deswegen habe ich sie auch in ihrer ganzen Detailverliebtheit erzählt, weil ich es eben nach wie vor bemerkenswert finde, wie genau diese Untersuchungsmethoden eigentlich schon sind. Natürlich könnte man heutzutage mit DNA-Abgleichen und so weiter noch millionenfach genauer das Ganze bestimmen, aber trotzdem, dass man sich die Mühe macht und das so genau bestimmt und nicht nur draufschaut und sagt, naja, das könnte schon so sein, das wird schon ein weiteres Indiz sein, finde ich einfach bemerkenswert. Und was jetzt auch noch untersucht wird im Labor, sind die Fasern, die rund um den Leichenfundort und unter den Fingernägeln des Kindes gefunden werden. Diese werden an das Medizinalkomitee der Universität München geschickt und dort werden sie mit dem Teppich verglichen, der im Haus des Scheurer lag. Und auch hier kommt man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu dem Ergebnis, dass die Proben übereinstimmen. Also beide Laboruntersuchungen, sowohl die des Haares wie auch die der Fasern und des Teppichs, sind weitere Indizien, die den Verdacht gegen den Scheurer erhärten. Er selber streitet weiterhin die Begehung der Tat ab und bezeichnet die Ergebnisse der Untersuchung als Rätsel.
Genau, aber dann hat man auch noch die Blutspuren. Und die Blutspuren gehen nicht nach München, sondern nach Erlangen, wo man schon so eine Art Test hat, wo man zumindest unterscheiden kann, ist es Tierblut oder ist es Menschenblut? Was weißt du darüber?
Ja, es werden ja verschiedene Blutspuren in dem Fall untersucht. Blut befindet sich ja an den Steinen und den Holzstückchen aus dieser Aufschuttmasse der Werkstatt. Und es gibt eben auch Blutspuren an dem schon im anderen Zusammenhang untersuchten Teppich und auch an einem Hemd, das Johann Scheurer gehört und das die Beamten aus der Wäsche des Ehepaares gefischt haben. Die Blutproben werden an die Universität nach Erlangen geschickt und diese Behörde stellt nun mit Zitat aller Bestimmtheit fest, dass es sich bei dem Blut auf den Beweisstücken um das Blut eines Menschen handeln muss. Scheurer hatte nämlich zuvor behauptet, er hätte in seiner Werkstatt eine Ente geschlachtet und deswegen sei das Blut auf den Boden geraten. Die Blutspuren auf dem Teppich und auf seinem Hemd erklärt er mit der Periodenblutung seiner Frau. Also es sind sehr krude Varianten, die er da zum Besten gibt. Das Ganze kann weder bestätigt noch widerlegt werden, da die Proben zwar als Blut eines Menschen identifiziert werden können, aber noch nicht einer Person zugeordnet werden können. Aber eben weil Scheurer auch bezüglich des Bluts in der Werkstatt nach der Untersuchung seine Geschichte ändert, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass er sich die Herkunft der Spuren generell einfach ausgedacht hat. Er behauptet nämlich in Version 2, dass er sich während der Arbeit geschnitten habe und deswegen Blut auf den Boden der Werkstatt getropft ist. Also nicht mehr, dass er jetzt eine Ente dort geschlachtet hat, aber er passt eben seine Versionen immer dem gegebenen Ermittlungsstand an und das wird eben allgemein gedeutet als Verdeckungsversuch.
Genau, der Scheurer sitzt jetzt in dieser ganzen Zeit in Untersuchungshaft. Die Polizei, Staatsanwaltschaft schließt jetzt die Ermittlungen ab und dann kommt es ja quasi zur Anklage.
Ja, also anhand dieser Untersuchungsergebnisse wird jetzt auch seitens der Staatsanwaltschaft versucht, einen Tathergang zu rekonstruieren. Und diese Behörde geht eben nach Abschluss der Voruntersuchungen davon aus, dass Johann Scheurer am Vormittag des 5. September 1903 den Buben Josef Nagel innerhalb der Räume seines Hauses vorsätzlich getötet und die Tötung mit Überlegung ausgeführt hat. Außerdem sehen die Ermittler es als erwiesen an, dass Scheurer die Leiche des Kindes mit Hilfe des Teppichs aus seinem Haus zur Fichtenschonung getragen und sie dort abgelegt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt ist zum Motiv an sich noch nichts bekannt. Das liegt auch daran, dass Scheurer nach wie vor die Tatbegehung leugnet. Die Ermittler vermuten aber, dass, Zitat, geschlechtliche Verirrung nahe liegt, sowie ein gewisser Aberglaube des Mörders, weil eben einige Organe des Kindes gefehlt haben und sie davon ausgehen, dass er die zu irgendeinem Zweck entnommen hat.
Genau, und jetzt verlagert sich der Fokus unserer Geschichte schon langsam nach Amberg, weil Amberg war der zuständige Gerichtsort und dort hat dann auch der Prozess stattgefunden.
Jetzt kommt einfach diese ganze juristische Aufarbeitung immer weiter ins Rollen. Die Strafkammer eröffnet wegen eines Verbrechens des Mordes das Hauptverfahren gegen Scheurer. Die Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht findet am 7. und 8. März 1904 in Amberg statt. Scheurer erklärt auf die Frage des Vorsitzenden, ob er sich für schuldig bekennt, mit aller Bestimmtheit, nein, so war Christus am Kreuze. Also auch hier befleißigt er sich wieder christlicher Ausdrucksweisen, um seine Unschuld zu unterstreichen. Er wird dann während des Prozesses so beschrieben, dass er kalte Ruhe bewahrt und große Selbstbeherrschung auch gegenüber den Ausführungen der Sachverständigen gezeigt habe. Und jetzt kommt ein weiteres Gutachten ins Spiel und auch das finde ich sehr, sehr interessant, denn es wird jetzt während des Prozesses die Frage diskutiert, ob Scheurer in einem Zustand von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder auch im Zustand der geminderten Zurechnungsfähigkeit gehandelt hat. Und das sind jetzt wieder natürlich veraltete Begrifflichkeiten, die hier verwendet werden, aber im Prinzip geht es darum, ob er vermindert schuldfähig oder sogar schuldunfähig ist und das Ganze möglicherweise auch auf einer psychischen Erkrankung beruht. Und dazu soll sich eben nun ein psychiatrischer Sachverständiger äußern. Und dieser vom Landgericht berufene Sachverständige kommt zu der Entscheidung, dass Scheurer voll schuldfähig ist. Und nach der Beweisaufnahme und den Plädoyers kommen die Geschworenen dann zu dem Schluss, dass Scheurer wegen des Mordes an dem jungen Josef Nagel schuldig zu sprechen sei und tatsächlich verurteilen sie ihn dann auch zum Tod.
Zum Tode verurteilen durch das Fallschwert, so wie es damals üblich war und Hinrichtungsort war damals auch für die Fälle, eben die in Amberg verhandelt worden sind, die Fronfeste in Amberg. Das Urteil war gesprochen, er wusste, was auf ihn zukommt und irgendwie hat der Staatsanwalt dann versucht, nochmal auf ihn einzuwirken. Da kam es ja dann nochmal zu einer neuen Wendung in dem Fall.
Ja, und das ist jetzt eine sehr interessante Wendung, denn eigentlich wäre dieses Verfahren ja mit dem Schuldspruch und dem Urteil weitestgehend abgeschlossen. Es ist aber so, dass der Staatsanwalt sich jetzt nochmal bemüht, an das Gewissen des Scheurer zu appellieren. Und er gibt ihm nach der Verhandlung zu bedenken, ob er nicht angesichts des Ernstes seiner Lage eben das Bedürfnis verspüre, sein Gewissen zu erleichtern. Er spricht ihn dann darauf an, dass er seinem alten Vater doch sehr viel Herzeleid beigebracht habe mit seiner Tat und dass da ein Geständnis oder eine Offenlegung der Abläufe dieser Tat vielleicht zur Verarbeitung beitragen könnten. Und diese Erinnerung an seinen Vater soll Scheurer dann dazu bewogen haben, unter Tränen zu gestehen. Das macht er aber nicht einfach so, sondern das macht er tatsächlich im Beisein und in der Gegenwart des Vorsitzenden des Schwurgerichts und eben dieses Staatsanwalts. Also es sind juristische Kräfte höchsten Ranges da dabei, während er dieses Geständnis ablegt. Und er schildert einfach seine Erinnerungen an die Tat oder ich würde sagen seine vermeintlichen Erinnerungen an die Tat.
Also er soll die Geschichte dann noch einfach nochmal erzählen und das wurde, wie du gesagt hast, auch dokumentiert, protokolliert. Was steht denn in dem Protokoll jetzt drin?
Bevor wir jetzt dieses Geständnis besprechen, ist wichtig zu sagen, dass das eben die Version des Scheurer ist, die jetzt im Anschluss wiedergegeben wird. Das bedeutet nicht, dass das den Tatsachen entspricht und das werden wir natürlich auch im Nachgang noch diskutieren, aber einfach schon mal, um das im Hinterkopf zu behalten, dass hier der Täter erzählt, der natürlich auch in einer Version spricht, die ihn schützt, auch wenn er natürlich die Tat jetzt nicht mehr abstreitet. Also Scheurer sagt zu der Tat Folgendes. Es ist so, wie das Gericht auch festgestellt hat, dass er den Jungen am Vormittag des 5. September zufällig sieht, als er vor seinem Haus arbeitet. Ihm kommt offenbar bei dessen Anblick der Gedanke, dass er ihn missbrauchen könnte. Als Motiv nennt er, dass das Sexleben mit seiner Frau eingeschlafen sei. Er spricht aber nicht grundsätzlich von einer pädophilen Neigung. Auch ein interessanter Fakt, er lockt dann den Buben unter einem Vorwand ins Haus. Er führt ihn die Treppe hinauf auf den Speicher und vollzieht dort sexuelle Handlungen an dem Kind. Danach sieht er, dass der Junge Verletzungen im Genitalbereich aufweist und jetzt packt Scheurer die Angst, dass sein Missbrauch entdeckt werden könnte und er wieder eine Strafe auferlegt und wieder ins Gefängnis wandern könnte. Er führt den Jungen noch die Treppe hinunter. Er überlegt wohl währenddessen, was er jetzt tun könnte, um seiner Entdeckung entgegenzuwirken. Und in seiner Version ist es jetzt so, dass er den Jungen dann vor dem Haus nochmals anfällt und ihm das Gesicht auf den Boden drückt und ihn mit beiden Händen erwürgt. Er schätzt, dass das Ganze etwa 5 Minuten bis zum Eintritt des Todes gedauert hat und als der Junge sich nicht mehr rührt, bringt er ihn zunächst mal in die Mühlstube zurück. Jetzt kommt eine ganz krude Episode, die er erzählt, nämlich beim Anblick des toten Jungen will er sich an die Geschichte eines Mithäftlings erinnert haben. Der soll ihm erzählt haben, dass er das getrocknete Herz eines Kindes in der Westentasche trägt, als eine Art Talisman. Und auch will er sich an ein ägyptisches Buch erinnern, in dem er als kleiner Junge gelesen habe und darin sollen die eigentümlichen Kräfte von gepulverten Organen von Tieren und Kindern beschrieben worden sein. Ja, dieses Pulver soll Treffsicherheit im Umgang mit Waffen bewirken und auch als Liebesmittel im Umgang mit Frauen helfen. Und auf dieser Grundlage, zumindest schildert er das so, entscheidet er sich dann, die Organe des Kindes zu entnehmen. Die Geschlechtsteile entfernt er nach seiner Aussage, um den Missbrauch zu vertuschen. Und jetzt kommt auch die Erklärung, warum es in Anführungszeichen so kunstfertig vorgeht. Denn während seiner Zeit im Gefängnis hat er ja als Krankenwärter gearbeitet und da soll er wohl auch bei 2 Leichenöffnungen zugesehen und sich das Vorgehen dabei abgeschaut haben. Nach dieser Prozedur bekommt er wiederum Angst, entdeckt zu werden, wenn er die Organe aber aufhebt und deswegen wickelt er sie in die Kleider des Kindes und wirft sie wohl noch am Abend in den Fluss. Sonst will er dem Kind keine weiteren Verletzungen zugefügt haben. Ob das realistisch ist, da kommen wir dann noch drauf. Was er hier erzählt, ist eben seine Version der Geschehnisse. Weiter geht's damit, dass er im Morgengrauen des 6. September dann die Leiche des Jungen in einen Teppich gewickelt haben will und er trägt diesen dann bis zum Wald, bis zu dem Ort, an dem die Leiche auch gefunden wurde. Wie er sagt, wollte er sie eigentlich noch weiter wegbringen oder auch verscharren, aber dazu kommt er wohl nicht mehr, weil sich in Anführungszeichen keine günstige Gelegenheit mehr bietet. Und der Krug, der in der Werkstatt gefunden wurde, war auch der des Jungen. Er äußert dann dazu noch, ich zerschlug ihn mit dem Hammer in seine Bestandteile und benutzte den einen Teil als Farbtopf. Er sagt dann abschließend, er hätte den Jungen nicht getötet, wenn er nicht die Entdeckung des sexuellen Missbrauchs gefürchtet hätte.
Genau, das war jetzt sein Geständnis. Es gibt aber Zweifel daran durch die Ermittlungsarbeit, durch die kriminalistischen Untersuchungen. Ich meine, dass es war, das ist wohl, davon kann man ausgehen, aber der Ablauf und vielleicht auch die Motivation waren möglicherweise auch anders.
Es ist ja, wie gesagt, die Version des Täters, die hier geschildert wurde. Und es gibt einige Punkte, an denen man durchaus Zweifel haben kann. Und es bleiben eben auch einige Fragen offen. Es geht da zum Beispiel darum, dass der Obduktionsbericht eindeutige Hinweise darauf liefert, dass der Junge noch nicht tot gewesen ist, als der Scheurer den Körper mit dem Messer traktiert hat. Und was da auch dafür spricht, dass der Junge wohl noch einige Zeit gelebt haben muss, ist die Tatsache, dass bei dieser medizinischen Untersuchung ja festgestellt wurde, dass der Scheurer Kratzer an Schlüsselbeinen und Hals aufweist. Und das sind tatsächlich kleine Verletzungen, die bei der Gegenwehr des Jungen entstanden sein könnten. Der Scheurer behauptet ja auch, dass er dem Jungen keine weiteren Verletzungen beigebracht haben will, aber das widerlegt eben die Untersuchung der Leiche. Die Gerichtsmedizin hat nämlich zahlreiche weitere schwerste Verletzungen an diesem Kind festgestellt und es kann einfach nicht sein, dass der Täter diesen Jungen in Anführungszeichen bloß erwürgt hat, sondern er muss ihn wirklich zugerichtet haben, um solche Verletzungsmuster herbeizuführen. Im Großen und Ganzen deckt sich seine Version der Tat einfach nicht mit dem, was der Obduktionsbericht ergeben hat. Außerdem bleibt die Frage nach dem Motiv ungeklärt. Der Täter spricht von einem Mord aus Verdeckungsabsicht. Er hat diesen Jungen seiner Aussage nach getötet, damit der Missbrauch eben nicht ans Licht kommt. Das bedeutet, dass der Junge sterben musste, weil das eigentliche Verbrechen, und das ist der sexuelle Missbrauch, der dem Ganzen vorausgeht, vertuscht werden sollte. Nimmt man jetzt an, dass die Tötung im Kontext der sexuellen Befriedigung erfolgt ist, müsste man von einem Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs ausgehen. Plus, weil die Tat eben so besonders grausam anmutet, könnte man auch von dem Mordmerkmal der Grausamkeit sprechen und eben davon, dass dieses auch erfüllt ist. Die Quellen tendieren tatsächlich zu Letzterem und ziehen auch die Episode um den Aberglauben des Täters heran. Dabei wird von der kalten Berechnung gesprochen, mit welcher der Täter den Jungen tötet und welche ruhige Hand er halt auch führt, als er die Schnitte ausführt. Es soll einfach heißen, dass er trotz dem eben Geschehenen, nämlich mutmaßlich der Tötung des Kindes oder mindestens dem sexuellen Missbrauch des Kindes, wenn man annimmt, dass der Bub zu dem Zeitpunkt noch lebt, dass er in der Lage ist, ruhige Schnitte zu führen. Er ist nicht in so einem emotionalen Ausnahmezustand, dass er dazu nicht mehr in der Lage wäre, sondern er verfolgt auch im Angesicht der Tat eine ruhige Präzision und weiß genau, was er möchte und wie er da rankommt. Er ist also während der ganzen Zeit in der Lage, überlegt zu handeln. Und auch sein Gewissen regt sich offenbar weder im Kontext der Missbrauchshandlungen noch im Kontext mit der Tötung. Es geht ihm alleine darum, seine eigenen Ziele zu verfolgen und an das zu kommen, was er sich von diesem Kind holen will. Und was absolut perfide ist und das Ganze irgendwie noch unterstreicht, ist, dass er während des Verbrechens offenbar noch in der Lage ist, an sein zukünftiges Liebesleben zu denken. Weil wenn man seiner Erläuterung folgt, ist es ja so, dass er diesen Aberglauben und dieses Ritual nutzen will, um ein Pulver herzustellen, das ihm zu einem erfüllten Liebesleben verhelfen soll. Also er denkt wieder nur an sich und er denkt vor allem auch an die Zukunft und er geht davon aus, dass er mit diesem Vorgehen durchkommt und einer Entdeckung entkommt. Aber das ist ja glücklicherweise nicht passiert, denn was letztendlich dazu geführt hat, dass man Scheurer eben überführen konnte, er hat den Emaillekrug, den der Junge zum Wasserholen bei sich hatte, als Farbgefäß in seine für Kunden und die Öffentlichkeit zugängliche Werkstatt gestellt. Also entweder es war für ihn eine Art Trophäe oder er war wirklich so kaltblütig und überheblich, dass ihm der Krug zu schade war, ihn wegzuschmeißen. Oder eben, dass er auch nicht davon ausgegangen ist, dass man ihm auf die Schliche kommen könnte. Und im Endeffekt hat tatsächlich seine eigene Dummheit und Überheblichkeit wohl dazu geführt, dass er überhaupt entdeckt werden konnte und überführt werden konnte.
Genau, zurück zum Prozess. Das Urteil war gesprochen etwa so ein halbes Jahr nach der Tat. Der Scheurer saß im Untersuchungsgefängnis Frohnfeste in Amberg und das Urteil lautete auf Hinrichtung. Er hatte noch eine einzige Möglichkeit, er konnte ein Gnadengesuch stellen an den Prinzregenten. Und das blieb ja dann erfolglos. Genau. Damit war sein Schicksal besiegelt und dann wurde die Hinrichtung terminiert.
Ja, das Urteil des Schwurgerichts Amberg fällt eben am 8. März 1904. Und am 11. April 1904, also rund einen Monat später, wird Scheurer eröffnet, dass er eben nicht begnadigt wird und deswegen die Hinrichtung unmittelbar, nämlich innerhalb der nächsten 24 Stunden bevorsteht. Das wird den Delinquenten immer so kurzfristig mitgeteilt. Scheurer bleibt angesichts dessen aber wohl gefasst. Er macht dann noch von seinem Recht Gebrauch auf weitere 24 Stunden Gnadenfrist. Und natürlich erzählen wir diesen Fall auch deswegen, weil eben Franz Xaver Reichert der Scharfrichter ist, der Scheurer im Hof der Amberger Frohnfeste dann hinrichten soll. Und zum Abschluss dieses Falls wollen wir natürlich auch hören, was der Scharfrichter über diesen Menschen in seinem Tagebuch noch zu sagen hatte. Denn das klingt im Original so.
Vom Schwurgerichte Amberg am 8. März 1904 zum Tode und 2 Jahren Zuchthaus verurteilt, wurde ihm am 11. April 1904 eröffnet, dass er nicht begnadigt und binnen 24 Stunden hingerichtet werde. Der Verbrecher nahm das Urteil gefasst entgegen und bat um die weitere 24-stündige Gnadenfrist. Im Essen und Trinken mäßig beichtete er am Abend vor der Hinrichtung, aß dann einen Kalbsbraten und trank 3 Glas Bier und unterhielt sich mit den Schutzleuten. Morgens 5 Uhr kommunizierte er und betete mit dem Geistlichen. Punkt 6,5 Uhr betrat er wankenden Schrittes den Richtplatz mit ausgebreiteten Armen betend. Nachdem die übliche Verlesung des Urteils beendet war, dauerte es noch 50 Sekunden, und der schändliche Mörder war unschädlich gemacht.
In der nächsten Folge werden wir euch hinter die Kulissen von Folge 3 blicken lassen. Im Making-of sprechen wir darüber, wie wir während der Recherche vorgegangen sind und nehmen euch mit zu Begegnungen in Archive und an den Tatort. Mehr dazu in Folge 4 von Der Scharfrichter von Amberg. Weitere Informationen und Bildmaterial zu den Folgen findet ihr auf www.onetz.de und auf den Social-Media-Kanälen von Oberpfalz Medien.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.